Ein Mann wird von Skeletten heimgesucht, die ihn an seine Kindheit erinnern. Doch was hat das alles miteinander zu tun? Und was wird hier gespielt? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Hörspiel, Hörbuch, Jugendroman, Krimi, Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier herzlich begrüßen erneut in Folge 92, wenn ich mich nicht irre, als Rätselopfer. Und ein Rätselopfer bedarf eines Rätseltäters, eines Mannes, der die Geschichten mitbringt, der, ja, ein Geschichteldrucker ist, wie man vielleicht sagen möchte, der gerne auch mal dann was weglässt, was dazu erfindet. Ihr kennt es ja, um hauptsächlich, um mir das Leben schwer zu machen. Das ist seine einzige Motivation, glaube ich, hier noch dabei zu sein. Ich glaube, alles andere geht ihm schon so sehr auf die Nerven, aber Hauptsache, alle zwei Wochen kann er mir eine drücken, dass irgendwer anderer der Täter dieses Kinderkrimis Hörspiels ist. Hallo Sascha.
Hallo Timo.
Hast du dich schon wieder gefunden, oder?
Ich habe mir gedacht, du stellst mich richtig sympathisch da heute. Er hat überhaupt keinen Bock auf irgendwas, aber er will ein Arschloch sein.
Das ist der Groll in mir nach so vielen Niederlagen in letzter Zeit.
Ist jetzt soweit zu sein, jetzt reicht's, jetzt haust du den eins drauf.
Ja, das ist die Villain-Era von mir.
Okay,
das,
okay. Sind wir schon in 2025?
Ja, aber sagst du, wir sind noch ein zeitloser Podcast, weißt du, sonst kannst du noch jeder Zeit hören. Wir sind nicht zeitaktuell.
Nein, überhaupt nicht. So Kommentare, die wir zwischendurch gemacht haben, da kann man nicht rausfinden.
Oh, ich möchte sagen, dass es Haupt... Ja, aber es geht, glaube ich. Ich glaube, wir sind relativ zeitlos. Aber das könnt ihr uns gerne auch verraten, liebe Leute, ob das relevant ist für euch überhaupt. Ich finde es manchmal finde ich das eigentlich ganz okay, wenn Leute auch in der Vergangenheit über irgendwas reden. Aber das, ob es jetzt das Wetter warm oder kalt ist, spielt halt nun wirklich keine Rolle eigentlich.
Na gut, du darfst heute wieder erraten, was unsere Kinderdetektive machen. In unserem Fall heute sind das die drei Fragezeichen. Und die große Frage wird dann logischerweise sein, wer denn die Bösen sind und was sie getan haben. Oder was sie vorhaben, besser gesagt, in dem Fall nicht, was sie getan haben. Das passiert ja in unserer Reihenfolge dann erst. Heute besprechen wir die Folge 230 der drei Fragezeichen aus dem Jahr 2024 mit dem Titel Der Tag der Toten. Timo, weißt du noch, wer die drei Fragezeichen sind?
Ich mag nicht, dass du da dauernd so tust, als wüsste ich sowas nicht und dass ich da irgendwie...
Stehst du gerade Zeit zum Googlen?
Ja, hallo, ich habe ja noch nie gegoogelt. Also ab und zu für eine Infos zu einer Folge oder so, aber jetzt nicht den Inhalt, niemals. Peter Shaw, Bob Andrews und Justus Jonas. Yeah. Jupiter Jones auf Englisch, nein.
Genau, doch. Jupiter Jones im Englischen, Justus Jonas im Deutschen.
Schau, wie ich mich aus, kennst du gerade hier die... Translation-Sachen. Also hallo. Extra Punkt für Team.
Gut, das notiert. Das beantwortet mir die Frage, ob du was zu notieren bei der Hand hast. Ja, Timo, ich hätte gesagt, wir starten direkt mit der Folge.
Ja, machen wir doch. Also ja, keine Zeit verlieren. Hier, Dalli. Also.
Es ist spät am Abend. Beziehungsweise, nein, Blödsinn, streichen wir, es ist nicht spät am Abend. Es ist
helllichter Tag.
Ja, es ist
nämlich, nein, es ist morgen.
Es ist nämlich nur der nächste Tag, es wird nur vom Abend davor erzählt, das hat Sascha sich großartig notiert hier. Der Peter kommt nämlich am Tag nach seiner Mutprobe am Prayers Hill mit Jeffrey, einem Freund, zurück in die Zentrale und erzählt, dass sie bei dieser Mutprobe den Friedhofswärter Rick Turner kennengelernt haben. Das Ganze war eine heilige Stätte mal der First Nation People in der Gegend und gehört,
also der Friedhof.
Genau, und gehört zum Nachbarsdorf Lincoln Heights. Der Friedhof ist aber mittlerweile seit Jahrzehnten ein Armenfriedhof, heißt, es sind dort jetzt keine wunderschönen Gräber, sondern einfach nur Holzkreuze mit Nummern. Also es stehen auch keine Namen drauf. In der Friedhofskapelle gibt es ein Archiv.
Warte, langsam, Sascha. Da kommen ja gleich alle Facts hier. Friedhof hat jetzt einen armen Friedhof. Das ist natürlich auch sehr toll gerade. Eigentlich gerade überlege ich mir, das ist für unsere Zuhörer auch sehr toll, gell? Wenn ich da jetzt immer so unterbreche und einfach nur mitschreibe.
Richtiger Content hier, den wir
machen. Ja, das ist richtiger Content.
Also, hören Sie Timo beim Notizen machen.
Ja, genau, also wirklich.
Oder springen
Sie. Also, Gott, okay, nein, okay, los mal weiter, Sascha.
In der Friedhofskapelle gibt es ein Archiv, da sind praktisch alle Namen zu den Nummern drauf, wo man es weiß zumindest.
Also die Gräbernummern.
Genau. Mhm. Und der Rick Turner hat die beiden am Friedhof eben erwischt, hat zuerst geschimpft, aber wie er dann die Erklärung gehört hat, dass sie jetzt keinen Blödsinn vorhatten, sondern einfach so dieses eine Nacht am Friedhof verbringen, creepy, hat er ihnen eine Privatführung angeboten. Zuerst wollte er ihnen die Kapelle und das Büro zeigen, aber wie er die Tür zur Kapelle aufsperren wollte, ist die Tür aufgeflogen und zwei maskierte Personen sind rausgekommen. Die waren allemal eher baff, weil sie damit nicht gerechnet haben, konnten sie nicht wirklich verfolgen und haben dann nur gehört, dass einer gemeint hat von denen, komm schon IQ raus hier. Sie sind dann reingegangen und die Karteikarten mit den Nummern, also dieses Archiv und Namen, war komplett durcheinander. Der Rick hat alle Karten sortiert wieder, aber das hat ihn heute in der Früh noch berichtet, keine der Karten fehlt. Aber dieses derzeitige Archiv hat nur die Karten der letzten 10 Jahre, da es mal einen Brand gab, der das alte Archiv praktisch zerstört hat, also ist das auch nicht vollständig. In dem Moment bemerken die drei Fragezeichen einen Typen, der am Schrottplatz rumsteht und der schaut sich da um und die Tante Mathilda geht aber nicht hin und sie rätseln jetzt ein, ist die gar nicht da, vielleicht sollten sie mal hinschauen zu ihm und machen das auch. Sie sprechen sie ihn an, ob er Hilfe benötigt und er stellt sich als Lioness Wade vor, der eben auch die Detektive gesucht hat. Also er ist da, weil er braucht ihre Hilfe. Seit circa einer Woche passiert immer irgendwas Eigenartiges. Angefangen von, er erhält Fotos, Zeichnungen, eine E-Mail und einmal hat es hinter einer Ecke ihm zugewunken und ist dann gegangen.
Was hat ihm zugewunken?
Genau das ist das, was ihn beunruhigt. Es ist nämlich ein Skelett. Das ist auch auf den Fotos, auf den Zeichnungen und Codern zu sehen. Nämlich ein bunt bemaltes Skelett mit Blumen in den Kopf und mal mit einer Melone auf, mal mit einem Sombrero auf. Also Melone, die Kopfbedeckung, nicht die Frucht. Und das Skelett, das ihnen auf der Straße begegnet ist, hat einen schwarzen Anzug getragen. Und immer wenn das passiert, hat er ein richtig ungutes Gefühl. Er beschreibt es als eine Art Déjà-vu-Gefühl. Es ist ganz eigenartig. Er erinnert sich an seinen Vater Eli Wade, an ein Straßenfest, an ein Begräbnis. Es ist aber alles ganz durcheinander und nicht klar. Er hat absolut keine Ahnung, warum das passiert, dass das Skelett da immer wieder auftaucht und wer dahinter steckt. Und er hat das Gefühl, bald durchzudrehen, wenn das so weitergeht, weil heute Nacht ist das Skelett vor seinem Bett aufgetaucht. Es roch für ihn nach Weihrauch, es stand da, hat ihm angegrinst, er hat gezittert wie ein Verrückter und dann ist das Skelett wieder verschwunden.
Also es ist einfach vor seinen Augen verschwunden oder?
Er sagt, es ist verschwunden. Also es ist dann wieder weg gewesen.
Nicht so am nächsten Morgen war es weg, sondern...
Nein, in dem Moment. Zu seiner Wohnsituation sagt er dann noch, er wohnt im ersten Stock. Es haben folgende Personen einen Schlüssel, Lorraine Barnes, das ist seine Freundin.
Romantische Freundin?
Romantische Freundin, ja.
Okay.
ist auch schon eine etwas längere Beziehung, also nichts Frisches. Mhm. Die Mrs.
Wie haben sie sich kennengelernt?
Bitte?
Wie haben sie sich kennengelernt?
Das weiß ich
nicht. Wo war das erste Date? Was ist ihr Spitzname füreinander?
Lori und Lio.
Lügner.
Deswegen habe ich auch Lio gesagt, weil da Lüge drinnen steckt. Dann die Mrs. Cox, das ist die Putzfrau. Und der Vermieter, der Mr. Zimmerman, der wohnt in der Erdgeschosswohnung unter ihm. Die drei Fragezeichen versichern ihn auch noch, also bis jetzt haben alle Fälle, die sie da mit irgendwas Übernatürlichem zu tun gehabt haben, nichts Übernatürliches an sich gehabt. Sie übernehmen den Fall natürlich und melden sich bei ihm. Zudem kommt das aber tatsächlich nicht, weil etwas später bekommen sie am selben Tag noch einen Anruf von ihm. Im Garten schleicht jemand rum mit Hut und das schaut wieder aus wie ein Skelett. Also keine Zeit für Recherchen, es geht zu ihm hin in die Casitas Road. Da steht das Haus. Es ist bereits Sonnenuntergang jetzt, also das ist eben Tag dazwischen. Und sie brauchen vom Schrottplatz in Rocky Beach circa 10 Minuten dorthin. Also es ist sehr, sehr schnell. Und sehen dann auch gleich, beim Haus steht jemand am Zaun bei einem Baum, der dort ist. Das ist eine Weide und starrt in den Garten. Die drei Fragezeichen gehen auf diesen Mann zu, begrüßen ihn. Und er meint, er hat dort irgendwas gesehen. Irgendwas Großes, Dürres mit Zylinder auf dem Kopf. Die drei bedanken sich in den Garten und finden tatsächlich dieses Skelett, das an der Regenrinne raufklettern will. Aber da kommt der Mann von der Straße praktisch und ruft, ja, was sie da wollen. Die Figur bemerkt das, bemerkt dadurch auch die drei Fragezeichen und sprintet weg.
Das Skelett sprintet
genau.
Weg.
Genau. Die drei verfolgen die Person gar nicht, also das Skelett gar nicht, ist es viel zu schnell. Der Mann von der Straße ist auch baff, auch mit so einem, ah, das war ja ein Skelett, oh, das ist ja richtig arg. und in dem Moment ruft aber ein anderer Mann mit einem Baseballschläger in der Hand, was sie hier wollen. Sie sollen verschwinden und dann kommt aber so zur Rettung der Lionesses raus und erklärt den Mr. Zimmerman, den Mann mit dem Baseballschläger, wer die drei Jungs sind. Und da kommt auch die Lorraine daher mit dem Auto angefahren, diesmal baff, dass hier so viel los ist. Der Zimmermann zieht sich ziemlich grumpy zurück, weil die so rumgerufen haben, aber gut, wenn der Linus die kennt, ist ja halb so wild. Und es wird da noch aufgeklärt, dass der Mann von der Straße, der da spazieren war, heißt James Neely. Und der beschreibt nochmal eben, was er gesehen hat, und das deckt sich mit dem, was der Linus eben erzählt hat. Die Lorraine ist unglaublich besorgt, dass dieser Blödsinn, wie sie es bezeichnet, den Linus so fertig macht. Sie ist der festen Überzeugung, dass irgendwelche Idioten sich einen Spaß machen wollen und so merken nach dem Motto, die können ihn da fertig machen, das treiben die da auf die Spitze. Die drei Fragezeichen fragen sich so insgeheim, woher wissen aber diese Depp, dass der Linus so arg auf Skelette reagiert, also irgendwas stimmt da nicht.
Aber ist jetzt schon irgendwie rausgekommen, was ein Motiv wäre? Er scheint nicht sonderlich reich zu sein, wenn er da die Wohnung
mietet.
Und also sonst, das habe ich jetzt nicht überhört.
Nein, du hast nichts überhört.
Okay.
In diesem Gespräch, der Neely ist noch anwesend und meint so, er tut ihm leid, dass er sich da so einmischt. Ihm hat nur etwas geholfen, wie er Rauchen aufgehört hat. Nämlich ist er zu einem Therapeuten gegangen, der hat auch mit Hypnose gearbeitet. Und seine Wortwahl, kann tief ins Innere blicken. Ich habe mir hier in Klammern...
Und jetzt mischt er sich einfach ständig in die Angelegenheiten anderer Leute ein, oder was?
ich hab hier in Klammern geschrieben, der redet wie so ein kauziger Onkel. So kannst du die Stimme vom Neely vorstellen. Und die drei Fragezeichen und die Lorraine stimmen überein, sagen, ja, okay, sie müssen schauen, dass es dem Linus besser geht. Sie können sich das ja mal überlegen, aber jetzt ist Zeit, dass sie gehen. Die Lorraine ist eh da und kümmert sich um ihn. Wir haben einen Cut zum nächsten Tag. Der Bob hat praktisch recherchiert die einzelnen Personen, die in diesem ganzen oder die bisher genannt worden sind, um das für dich auch einfacher zu machen. Und er findet halt absolut nichts dazu. Es scheint alles halt komplette Normalos zu sein, also niemand irgendeine Vorgeschichte von Verbrechen oder irgendetwas. Plan, den sie jetzt mal fassen, ist, sie schauen mal vor Ort und schauen sich den Zimmermann genauer an, weil der ist halt doch sehr aggressiv auch aufgetreten und mit denen haben sie noch nicht wirklich ein Gespräch gehabt. Also geht es zurück zur Casitas Road und der Bob sieht, dass sich im ersten Stock in der Wohnung vom Linus irgendwer beim Bücherregal aufhält. Der ist ein Schatten auf jeden Fall. Und sie wissen aber, dass der Linus noch nicht da ist, und gehen dann mal zur Tür, läuten an und bemerken auch, dass der Zimmermann hinter den Gardinen steht und sie beobachtet. Nach einer Zeit müssen sie nochmal läuten und es öffnet dann eine ältere Dame und meint, dass sie zuerst nicht gehört hat, weil sie im Bad war. Stellt sich als Mrs. Cox vor, die eben auch sagt, dass der Linus gerade nicht da ist. Sie meinen darauf, dass sie dann später wiederkommen, aber sie würden sich gern beim Zimmermann bedanken. Sie sagt so, können sie machen, sie muss oben weitermachen. Und die klingeln jetzt nochmal beim Zimmermann unten, der kommt zur Tür und ist eher überrascht, dass sie jetzt praktisch da klingeln und was von ihnen auch wollen. In dem Moment gibt es einen Rumpler und der Zimmermann meint nur, dass das wieder die Cox war, die ist zu neugierig, aber die drei Fragezeichen sollen verschwinden und haut ihnen praktisch die Tür zu. Der Bob, also die anderen beiden, Peter und Justus, sind ein bisschen enttäuscht. Bob ist aber ganz happy, sage ich jetzt mal, weil er bemerkt hat, dass der Zimmermann ein Buch in den Händen hält, mit dem Titel Dias de los Muertos, der Tag der Toten. Es wird kurz aufgeklärt, was diese Feierlichkeiten sind, wird kurz zusammengefasst als wie Karneval nur auf Tod getrimmt.
Wow.
Es wird dann noch gesagt, dass es zu dem Skelettpass, das Linus beschrieben hat, dass auch Weihrauch geschwenkt wird. Und dann überlegen sie so, oh, könnte es da einen Zusammenhang geben zwischen dem Ganzen auch? Eigenartig, warum liest der Zimmermann jetzt das Buch über den Tag, und aber auch, warum glaubt er, dass die Cox in der Wohnung schnüffelt? Und den Justus beschäftigt aber noch was ganz anderes. Er will zum Prayers Hill, um mit Rick Turner zu reden. Der hat nämlich eine ganz, ganz wilde Vermutung, also der Justus. Die Leute am Prayers Hill, die da den Peter überrascht haben und so weiter, haben anscheinend, weil die ja diese Karteien durchgeschaut haben, nach einem Grab gesucht in der Kapelle, also die Infos, welches Grab das ist. Und vielleicht bekommen sie ja noch irgendwas vom Rick Turner, das ihnen bei diesem Fall weiterhelfen kann. Also fahren sie jetzt mal hier unter Anführungszeichen zweigleisig, also auf zum Prayers Hill. Am Friedhof müssen sie aber leider feststellen, dass der Rick Turner nicht in der Kapelle ist. Sie teilen sich mal auf dem Friedhof, um ihn zu finden. Und was wissen wir? Ist Aufteilen eine gute oder schlechte Idee, Timo?
Die beste!
Die beste Idee. Peter kommt zu einem Hügel, der anscheinend extrem steil ist, wo es dann unten auf eine Wiese geht, aber doch ein anständiges Stück. Also wäre ungesund, darunter zu fallen. Was dann auch blöd ist, weil in dem Moment schupft ihn natürlich wer. Er fällt, schafft es, sich da festzuhalten und ruft um Hilfe und schaut nach oben und da steht ein grinsendes Skelett. Er erkennt eine Maske, dass es eindeutig eine Maske ist. Und das Skelett ruft, erste und letzte Warnung, haltet euch da raus und geht. Der Peter hängt dann noch da eine Zeit lang verzweifelt rum, schreit um Hilfe. Nach einer Zeit kommt der Bob daher und der Rick Turner ist bei ihm und die helfen dem Peter rauf. Wir haben einen Cut zu kurz danach in der Kapelle. Sie trinken Tee, besprechen ja Glück gehabt. Der Peter sagt auch, außer groß, schlank und Totenkopfmaske konnte nichts sagen, kein Alter oder Geschlecht, die Stimme war auch verstellt. Und der Rick will an der Stelle wissen, wie sie da reingeraten sind. Der Justus berichtet mal, achtet natürlich darauf, nicht zu viel zu verraten, aber die wichtigen Sachen. Und sagt auch so, dass sie auch noch ein paar Fragen haben. Der Rick meint ja, ein paar Gräber kann er auch so von den Alten zuordnen, aber sonst hat er gute Arbeit geleistet. Er war nämlich die Person, die eine Zigarette nicht richtig ausgemacht hat und so ist damals der Brand ausgebrochen.
Oh, Ricky.
Genau. Er war aber noch am Friedhof, daher wurde die Feuerwehr recht schnell alarmiert und die Kapelle brannte nicht ganz ab. Der Justus fragt an der Stelle, ob er den Namen Linus Wade kennt. Er sagt, der Name sagt ihm absolut nichts, aber an was er sich erinnern kann, mal, dass es mal einen Jungen gab, die ihren Mann bzw. Vater begraben haben. Und er kann sich erinnern, dass der Junge sein Känguru in das Grab geworfen hat. Er wollte, dass das beim Papa im Himmel ist.
Ich nehme an, sein Stoffkänguru.
Ja, ja, kein...
Okay.
Ja.
das Känguru da reingeworfen.
Das wäre...
komplett wild.
Er kann sich nicht an das Grab erinnern und auch nicht an den Nachnamen, nur an Linus eben. In dem Moment läutet das Handy von Justus...
Aber das war vor 10 Jahren. Das war jetzt...
Das, also, genau.
Das war schon... Also die Aufzeichnungen
genau,
werden zerstört.
Genau, die werden zerstört. Das Handy läutet, genau. Justus hebt ab, ist ziemlich überrascht, verabschiedet sich und geht zum Wagen. Und also gehen zum Wagen los und meint zum Rick noch so im Gehen, dass sie in Kontakt bleiben. Es geht zu Linus, weil die... Lorraine hat in Absprache mit ihm über den Neely diesen Therapeuten organisiert. Das ist der Mr. De Jong, der noch einen Termin frei hatte und da das ziemlich akut klingt, heute noch kommt. Der Linus...
Moment, sie haben doch geklärt, dass das Skelett existiert. Ich meine, warum braucht er jetzt den Psychologen eigentlich?
Ne, weil er ja die Angstzustände hat.
Also wegen dem Skelett?
Genau.
Ach so, er hat so krasse Angst
vor dem Skelett. Genau, also eben, das ist wirklich so ein... Ja, zittern, er verkrampft komplett, kann sich nicht mehr bewegen, also es ist extrem einfach und dann schießen immer diese Erinnerungen in ihr, also in seinen Kopf. Er möchte eben, dass die 3 Fragezeichen dabei sind und als sie zu ihrem Auto kommen, ist da noch ein Zettel eingeklemmt bei den Scheibenwischern, auf dem RIP steht, also Rest in Peace. Heißt, wer auch immer ihnen da die Warnung ausgesprochen hat, weiß, welches Auto sie fahren. Wir sind dann bei Linus im Wohnzimmer. Die Lorraine und die 3 Fragezeichen setzen sich auf Sessel. Der De Jong setzt sich neben das Sofa, auf dem Linus liegt. Hypnose startet. Ich mache jetzt die Kurzfassung logischerweise von dem Ganzen. Es dauert im Hörspiel etwas länger. Es wird nach einer Zeit auf eben diese Skelettfigur gelenkt. Der Linus beschreibt dann eben einen Umzug, Weihrauch und verfällt da dann auch so langsam in eine Panik wegen diesen Skeletten eben. Der De Jong schafft es aber, ihn zu beruhigen, erklärt auch so, dass das nur Verkleidungen sind. Und das habe ich eh dazu gesagt, das passiert unter Hypnose. Also das ist jetzt nicht einfach nur Gespräche, habe ich gesagt, gut. Und... Er lenkt das dann so, um eben herauszufinden, was da die Angst auslöst. Wir gehen so den Skelettmann nach, sagt er. Und er sagt dann, dass das Skelett auf einen Friedhof geht. Da sind Kreuze aus Holz. Seine Mutter ist da, die weint. Sie wirft Blumen und in dem Moment wechselt der Linus auf einmal in eine kindliche Stimme. Also redet deutlich anders und meint auch, dass Jumpy da ist. Und Jumpy hat Penzitis. Der De Jong fragt...
Was hat er?
Penzitis. Der De Jong fragt, ob das Skelett auch da ist. Dann sagt der Linus aber nur, dass Jumpy beim Vater auf der Wolke ist. Der De Jong fragt, wo er ist. Linus meint nur eben Grab, Blumen, Mama, Jumpy, ein Vögelchen, das sitzt auf einem Kreuz. Und dann wird er auf einmal immer panischer mit, dass das Vögelchen brennt. Er hat keine Ahnung, was passiert ist. Ist sehr panisch auf einmal und wacht auf. Die Lorraine geht schnell zu ihm hin, um ihn praktisch aufzufangen, Halt zu geben. Der Jong beruhigt ihn auch, beschreibt praktisch nochmal für ihn, was passiert ist in dieser Hypnose jetzt, dass eben im Unterbewusstsein viel steckt, und macht so nach dem Motto eine Nachbesprechung und meint dann auch, sollte er das noch eben, scheint, dass da eben viel drinsteckt, und er würde auf jeden Fall empfehlen, das eben aufzuarbeiten, dann soll er sich auf jeden Fall auch noch melden. Jetzt ist es wichtig.
Aber wird aufgeklärt, was Pancitis ist?
Kommt dann gleich. Okay. Ich könnte es dir auch jetzt sagen, aber dann verliere ich meine Zeile. Warte da. Wurscht, ich sag's dir gleich. Es sind zwei Zeilen weiter. Er meint eben auch, er soll auf jeden Fall die Zeit mit Freunden, mit der Freundin verbringen. Die scheinen ihm ganz gut Halt zu geben, wenn er was braucht. Also sollte irgendwas noch nachwirken, so auf die Art, soll er sich auf jeden Fall melden. Also er möchte ihn, er hat das Gefühl, das passt jetzt, die Situation, und fertig. Sie plaudern noch eine Zeit lang, und nach einer Zeit, da fällt nichts Wichtiges, meint die Lorraine dann, sie hat das Gefühl, dass er jetzt auch ziemlich K.O. ist und das doch ein anstrengender Tag war. Und dass sie sich praktisch zurückziehen wollen. Der Leine stimmt denn auch zu. Also er möchte auf jeden Fall kurz nappen, so auf die Art. Und die drei Fragezeichen gehen dann. Sie sitzen jetzt im Auto praktisch vor der Tür, besprechen das nochmal nach. Und sagen auch so, ja, es war ja komplett wild eben auch, dass da so viel rauskommt aus dem Unterbewusstsein. Und eben auch diese Verwandlung unter Anführungszeichen, wie der Leine es auf einmal wirklich zum kleinen Jungen da wird, wie er gesprochen hat und so. Und sie rätseln eben auch, ob mit Pancitis die Appendizitis gemeint ist, die Blinddarmentzündung. Und die große Frage ist halt auch, warum beschäftigt das Begräbnis noch so sehr? Ist da irgendwie, was ist da passiert? Es wird am Prayers Hill nach einem Grab gesucht, das Skelett in der Hypnose führt zu einem Grab. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Das ist ja auch eigenartig einfach. Und in dem Moment kommt der Mr. Zimmerman ganz eilig aus dem Haus raus, steigt in seinen Wagen und fährt irre schnell weg. Also was machen die drei Fragezeichen? Hinterher. Der Zimmerman hält beim Fisherman's Pier in der Nähe des Hafens. Die drei Fragezeichen gehen nach, und er scheint irgendwas zu suchen und geht bei einem Restaurant vorbei, und das ist eine Trennwand zu irgendwie Sitzplätzen, frag mich nicht, zu irgendeiner, es ist irgendeine Trennwand, das habe ich so ganz gut verstanden. Und er steht dort und scheint etwas im Sinne von ein Gespräch, irgendeine Personen, Fragezeichen zu belauschen, und die drei Fragezeichen gehen da auch hin und hören mit. Ich kann dir nur leider den Inhalt des Gesprächs nicht verraten, weil das wird viel zu viele Informationen hergeben, lieber Timo. Deshalb ist es jetzt soweit, um dich mal zu fragen, machen wir mal so, wer ist oder sind die Personen, die den Skelettspuk veranstalten, und warum wird dieser veranstaltet?
Das ist schon eine von den schwierigeren Sachen, das ist dir bewusst, Sascha, weil ich weder weiß, was der Grund ist, also kann ich nicht wirklich sagen, wer der Übeltäter ist. Also das sind so viele Fragezeichen.
Na, drei.
Ja, aber das sind ja mehr als sonst. Normalerweise weiß ich wenigstens, was passiert ist. Und ich müsste nur wissen, wer der Übeltäter ist. Da kann ich zumindest was assoziieren. Aber wenn ich mir jetzt was ausdenke, was gemacht wird, kann das ja gleich in selben Abzug bedeuten, dass ich alles andere falsch habe. Irgendwas wird es mit dem Känguru auf sich haben, nehme ich mal stark an. Blinddarmentzündung, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nach Vordertrank gestorben, hätte ich jetzt mal geraten. Dann hat er das Känguru reingeworfen und ich sage einfach, das war ein Gedanke, den ich hatte, war, dass im Känguru irgendwas drinnen war. Also da war irgendwas Wertvolles drinnen in diesem Känguru. Und das hat er da reingeworfen. Als Kind war ihm das entweder nicht bewusst oder es war ihm wurscht. Hat er das da reingeworfen und ja, hat er nicht mehr dran gedacht, dass man ihm jetzt Angst einjagt mit dem Skelett. Vielleicht wollen sie ihn dazu bringen, dass er das, dass er dann eben irgendwie zum Grab geht oder so, oder dass er dann irgendwie glaubt, er wird bespukt, dass er dann zum Grab geht, damit sie herausfinden, welches das Grab überhaupt ist, wo der Vater liegt und wo dann auch das Känguru ist. Das ist der Plan mit dem Skelettspuk, dass sie das quasi irgendwie dazu bringen wollen, dass er zu diesem Friedhofsgrab geht. Wer könnte IQ sein? So viel böse Leute habe ich da ja gar nicht kennengelernt. Ich finde die Freundin auch nicht unverdächtig, muss ich sagen. Ich finde die ein bisschen seltsam. Dieser James Neil war ein bisschen random, aber der hat ihnen dann den Tipp mit dem Psychologen gegeben, gell? Auch verdächtig. Schwierig. Also entweder die Lauren oder der Neely. Also ich weiß nicht, der Zimmermann trifft sich da jetzt scheinbar mit irgendwem. Also das ist ja auch nicht gut. Es sind zwei, weil zwei maskierte Personen waren in der Kapelle, gell?
Genau.
Naja, dann wird schon einer der Zimmermann sein. Aber irgendwer muss ja auch super schnell sein. Ein Zimmermann, irgendwer muss das Skelett sein.
Also die am Friedhof waren beide extrem schnell. Weil deswegen konnten sie ja nicht hinterher. Ja.
Welche Statur hat der Zimmermann?
Es wird tatsächlich nicht gesagt. Also das kann ich dir wirklich nicht sagen, weil es nicht gesagt wird.
Was macht die Lauren Barnes beruflich?
Das weiß ich leider auch nicht.
Wie hat der James Neely nochmal ausgesehen?
Das war der, den es wird zum Aussehen wirklich nichts gesagt. Also das, okay. Ich habe mir nur dazu geschrieben, weil ich scroll raus, eben, dass er wie so ein kauziger Onkel klingt.
Okay, aber der... als der Zimmermann ja da mit dem Baseballschläger gekommen ist,
genau.
Da war das Skelett schon weg. Oder das war es davor?
Das ist praktisch...
Währenddessen.
Der Neely ist bei der Weide gestanden, hat das beobachtet. Die drei Fragezeichen sind zum Grundstück, wo das Skelett dann weggerannt ist. Und in dem Moment ist dann der Neely hingekommen, hat gerufen somit so, oh, das ist ein Skelett. Und dann ist der Zimmermann aus dem Haus mit dem Baseballschläger gekommen. Und war so,
aber das Skelett ist in eine andere Richtung weggelaufen.
Genau, das ist in eine Richtung weggelaufen.
Na gut, ich sag Zimmermann und Lauren sind die Bösewichte. Aber Lauren könnte doch einfach fragen, wo das Grab ist. Aber er weiß es vielleicht selber nicht mehr. Er weiß es selber nicht mehr und sie müssen jetzt heraus... Ja, was, er weiß selber nicht mehr, wo das Grab ist. Aber sie versuchen es ihm unterbewusst irgendwie rauszuholen. Ja, ich sag Lauren und Zimmermann. Weil warum sollte Zimmermann sich mit dem treffen? Tada!
Einfach nur zur Sicherheit... Fürs Verständnis, der Zimmermann belauscht etwas.
Also er belauscht das, aber warum verfährt er? Achso, er belauscht Leute. Ich habe gedacht, er trifft sich
nein,
mit jemandem.
Nein, du hast jetzt zweimal Treffen gesagt. Der Zimmermann stellt sich wohin und belauscht ein Gespräch, das ich dir eben nicht sagen kann, weil das zu viel verrät.
Achso, ich habe gedacht, die Jungs belauschen dann das Gespräch.
Ja, das machen sie auch, aber...
Also sie belauschen, wie Zimmermann belauscht.
Genau.
Also okay. Achso, das ändert natürlich was.
Deswegen, du hast das jetzt nämlich zweimal gesagt, das wäre es jetzt fies, wenn ich da nichts dazu sage.
Naja, dann habe ich das missverstanden. Dann sage ich, aber nur weil der Neely halt das mit dem Psychologen dann gesagt hat. Ja, aber ich habe keine anderen Charaktere mehr, glaube ich. Ja, aber dann sage ich Lauren und Neely. Dann sind die zwei maskierten Bösewichte.
Gut, ich logge also ein Lauren und Neely als die Leute, die das Skelett-Tam-Tam inszenieren.
Den Psychologen finde ich auch sketchy, aber was soll man tun? Nein, passt, ja.
Dann, das Ganze wird gemacht, weil im Känguru was Wertvolles drin ist, das ist im Grab. Sie wollen das finden, also dass er zum Grab praktisch hingeht und er weiß es selber nicht mehr, hast du noch gemeint.
Genau, und deswegen müssen sie irgendwie das aus dem Haus kitzeln.
Okay, dann logge ich das so ein und erzähle denen den Rest der Geschichte. In dem Gespräch kommt vor, dass sie heute Abend bei Prayers Hill sich holen, was ihnen zusteht. Und es wird gesagt von einem Mann, ich sage dir IQ, Sonja hat Elis Grab gefunden und... Heute Nacht eben holen sie sich das Ganze. Es geht tatsächlich dann auf den Friedhof, es regnet, wir haben düstere Atmosphäre und so weiter. Und eine Beschreibung, die ich einfach wirklich großartig fand und creepy zugleich. Der Regen bei Nacht am Friedhof wird beschrieben als, es klingt wie ein Flüstern, als würden die Toten sich in ihren Gräbern ihre Geschichten zuflüstern. Fand ich eine geile Beschreibung. Die drei Fragezeichen haben den Linus mitgenommen und kommen zu einem Grab, wo tatsächlich Leute am Schaufeln sind, und wir haben dann so lustig, was erzählt man sich, während geschaufelt wird, natürlich die komplette Backstory, um das aufzulösen. es gab einen Raubüberfall. Der Eli Wade, der Vater von Linus, hatte Diamanten gehabt, der Rest der Bande nur billigen Modeschmuck, nämlich auch der, wie es hier genannt wird, von der weiblichen Person, der Onkel Curtley, auch IQ genannt, aber Eli ist dann verduftet und nicht zum Treffpunkt. Am Dias de los Muertos gab es bei der Flucht vor den Kumpanen einen Unfall, nämlich ein LKW hat den Vater überfahren und der Lioness ist als Kind dabei gewesen und hat nur vor sich in wie so ein Trauma, ne Trauma falsch, in so einer Schockreaktion dahingestammelt, dass eben Jumpy Pensitis hat und operiert werden muss. Und die Vermutung von den alten Kumpanen war, dass da die Mutter und der Linus nicht in irgendeiner Luxusvilla leben, dann müssen die Diamanten noch irgendwo versteckt sein. Außer Ruby hat sich die geschnappt, als sie aus dem Knast ist. Der Name Ruby fällt zum ersten Mal, ist wurscht, keine Sorge. Aber was
sind doch alle anderen Namen sind doch bis jetzt einmal gefallen.
Ja, Sonja, IQ hattest
IQ, du. IQ, ja, aber dann Mr. irgendwas.
Der Onkel Curtley ist derselbe wie IQ. Das ist dieselbe
Person. Achso, natürlich.
Genau. Sie müssen irgendwas übersehen haben, weil in dem Grab, wo sie gerade buddeln, da ist nichts drinnen. Und dann wird so gesagt, so, ja, aber genau die Zahlen 2058 haben sie ja in der Sonnenbrille gesehen. Und dann kommt so, ah, ihr Deppen, das ist ja gespiegelt in der Brille, also andersrum. Also müssen sie zu dem Grab praktisch hin. Sie haben irgendwie aus dem Stadtarchiv einen Plan. Und jeder Fragezeichen sind auch so, sie können nicht viel ändern, die wissen praktisch mehr, marschieren ihnen nach. Aber das ist tatsächlich eine Laterne am Boden und da buddelt schon wer bei dem Grab. Also, was zum Teufel ist da auf einmal noch eine Person? Und da steht der Zimmermann, der in den Grab buddelt. Der hat nämlich die Truppe belauscht mit Wanzen und Kameras, um das Ganze mitzubekommen. Und der hat das irgendwie auch in der Vergangenheit schon mitbekommen, als der Eli noch gelebt hat, dass da irgendwas mit Diamanten am Spiel ist, und hat sie eben belauscht, um das für sich zu holen. Und es kommt dann von der anderen Partie mal so an, ja, super nice, das Grab ist ja dann schon freigeschaufelt, es wird mit einer Waffe bedroht und die drei Fratzen und Linus kommen jetzt näher ran, um mal die Personen genau zu erkennen. Die Person, die ganze Zeit IQ genannt wird, ist De Jong, der Therapeut, weil
Mist, ich wusste
IQ es. Und Psychologie und so, wie IQ-Test.
Also das kommt, Sascha, also du, darauf willst du, also dass der Timo diese Verbindung nicht gemacht hat.
Ich hab wirklich gedacht, dass du das sofort haben wirst.
Du schätzt mich maßlos.
Und die zweite Person, die dort ist, die auch am Schaufeln war die ganze Zeit, ist der Neely. Ah. Aber wer ist diese Sonja, die immer erwähnt wurde? Und da sieht dann der Linus, dass die Sonja die Lorraine ist.
Ah, aber alles richtig.
Und sie suchen darum, aber es ist...
Waren einfach alle.
Es ist kein Känguru zu finden. Die drei Fragezeichen gehen jetzt hier mal auf Konfrontation, marschieren praktisch hin, sie haben schon alles belauscht. Es ging praktisch nur um die Diamanten im Känguru. Das mit dem Penzitis wurde ihm praktisch vom Vater so ein bisschen gesagt, eben mit dem Sinne von, das Känguru muss operiert werden, im Sinne von, er muss oder die Mutter das Känguru aufmachen, da sind die Diamanten drin. Spuk wurde inszeniert und das mit der Hypnose, um an die Zahlen ranzukommen, also um das Grab zu finden, weil der Linus durch den Schock in der Kindheit, durch das Trauma, das er erlebt hat, das auch nicht mehr wusste, wo das ist und sich auch an die Beerdigung nicht mehr wirklich erinnern konnte. Da sieht aber der Neely dann einen Stofffetzen, also da muss das Lätzchen des Plüschtes, also muss das irgendwo hier sein. Und jetzt kommt aber noch eine Dame dazu mit Waffe in der Hand und wird so kommentiert mit, ah, das ist Ruby. Und wer ist Ruby? Natürlich,
die Putzfrau.
Ja, natürlich die Putzfrau, die Mrs. Cox. und da wird so gesagt, so, ja, der Eli wollte mit ihr durchbrennen, also die waren anscheinend ein Liebespaar oder sowas, frag mich nicht. Aber es wird dann vom Justus mal so super relaxed gesagt, ja, es können sie vergessen mit den Diamanten. Er hat nämlich schon längst die Polizei verständigt und in dem Moment hörst du dann auch das Folgetonhorn von der Polizei schon. Wir haben einen kurzen Cut, ein paar Tage später, Linus 3 Fragezeichen und der Rick Turner, der Friedhofswärter, hat sie eingeladen. Sie plaudern über alles, was passiert ist am Friedhof. Eben, Polizei ist dann gekommen, hat die festgenommen, aber Jumpy haben sie eben nicht gefunden. Und der Rick meint hier, ja, das hat halt auch einen Grund. Stofftiere dürfen nicht im Grab gelassen werden. Es darf nur Erde rein, Blumen und der Sarg mit der Leiche eben. Das sind genaue Vorschriften. Also werden solche Sachen wie eben Stofftiere und Co. einfach entfernt dann wieder, bevor das Grab zugeschaufelt wird.
Und deswegen lebt Rick Turner in einer Luxusvilla.
tatsächlich wird sowas normalerweise, also solche Sachen auf einem Basar zu wohltätigen Zwecken verkauft. Aber die Kiste ist halt nach wie vor einfach in der Kirche, weil die nicht voll geworden ist in der letzten Zeit. und da ist Jumpy tatsächlich noch drin. Und am Bauch ist eben eine Naht zu sehen. Die öffnet Linus und da drin ist ein kleines Ledersäckchen mit den Diamanten. Der Linus beschließt aber, er ist nicht groß Kohle hinterher oder sowas, er kann gut leben, bla. Also bringt er dann die Diamanten zur Polizei. Es sind alle happy und damit endet das Abenteuer um den Tag der Toten.
Es hat überraschend wenig mit dem Tag der Toten zu tun.
Ja, oder? Bis auf die Skelette. Ja, und dass halt der Unfall am Tag der toten Person umzug passiert ist.
Ja, aber ja. Aber war nicht wegen dem Tag der
Toten. Voll. Aber ja, Timo, Ausgleich, 21-21 hätte ich gesagt.
Ja, hätte ich auch gesagt, ja, das war eigentlich ziemlich. Ich meine, es war einfach, weil egal was ich gesagt habe, der Täter wäre dabei gewesen. Das ist einfach alle.
Deswegen habe ich ja extra meine Frage gestellt, mit wer den Skelettspaß inszeniert, weil hättest du jetzt die Mrs. Cox und den Zimmermann gesagt, hätte ich dir den Punkt definitiv nicht gegeben, weil die sind zwar auch Ohrschlächer, aber die haben den Skelettspaß nicht inszeniert.
Das stimmt. Die war nicht zum ursprünglichen. Ja, stimmt, ne? Dann bin ich ja trotzdem,
Mein Gedanke war so, wenn du mir zwei von den dreien, also entweder zwei von den dreien Tätern schaffst oder halt das, die Story gescheit herleiten kannst. Und da du hast zwar nur unter Anführungszeichen die du hast Lorraine und Neely gesagt, also die zwei hast du ja richtig.
Genau. Ich habe gewusst, dass im Känguru was Wertvolles ist.
Genau. Und du hast dann noch gesagt, dass mit der Therapie und welches Grab es ist, also das hast du alles erwähnt.
Yes.
Sehr gut gelöst, Timo.
Bin stolz auf mich.
Hast du, so
ein
hast
bisschen
du
zumindest. Gemacht. Jawohl. Apigaloppi ist Ausgleich.
Apigaloppi finde ich geil.
Wird die nächste Folge ja auf jeden Fall spannend, denn es geht ja wieder um die Führung. Und haben wir da schon eine Folge, Sascha?
Nein, haben wir tatsächlich nicht. Siehst, bringt das Zeitlose ein bisschen wieder durcheinander. Die Feiertage haben mich faul sein lassen, was das angeht. Kann ich also noch nicht sagen, was das nächste Mal kommt. Es wird eine Überraschung.
Okay, aber haben wir noch Wunschfolgen? Weißt du das aus zufälligen Oder ich meine, es ist jetzt auch, die Leute hören das jetzt zwei Wochen, relativ spät nach der Aufnahme.
Jetzt aber gerade steht tatsächlich nichts auf meiner Liste. Das heißt, solltet ihr eine Wunschfolge mir geschrieben haben und ich habe die noch nicht gemacht, ist jetzt definitiv der Zeitpunkt, sich zu beschweren, weil dann habe ich das irgendwo übersehen oder ist es in den Untiefen meiner Post-its untergegangen.
Oder auch natürlich neue Folgen einreichen, weil jetzt kann man sich noch relativ früh einreihen in die Warteliste quasi. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr euch da meldet mit Vorschlägen, wenn ihr noch irgendwas habt. Und Sascha, wie können unsere lieben ZuhörerInnen das machen?
Ihr könnt uns gerne per Mail schreiben, da erreicht ihr uns unter sokokinderkrimi@gmx.at oder natürlich auf Instagram, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi, da natürlich auch gerne folgen, kommentieren und Co.
Wunderbar, genau so macht sie das und ja, wir freuen uns auf euch, auch wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet, sind 2 Wochen, da geht es natürlich wieder weiter mit Soko Kinderkrimi und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, alles Liebe, bleibt brav, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.